Vorbildsfunktion, das also, was ich gerne möchte, auch wirklich immer eins zu eins vorzuleben, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich einen Menschen einmal in meinem Leben enttäusche, habe ich ihn für immer verloren. Und ich glaube, am Ende ist es so, wie überall, 51% Psyche und 49% Körper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vitamin W, rund um Wertschätzung in der Arbeitswelt.
Hallo, ich bin Doro Fromberger und ich unterstütze Führungskräfte und Teams bei der Entwicklung und Umsetzung einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Denn die hat ja einen maßgeblichen Einfluss auf die Bindung der Mitarbeitenden und auch auf die Attraktivität als Arbeitgeber, also das Recruiting.
Und ich bin Dennis Buss. Mit meiner Employer Branding Agentur begleite ich Unternehmen auf dem Weg hin zu einer authentischen Arbeitgebermarke. Und auch hierbei geht es viel um Wertschätzung.
Ja, und mit unserem Podcast wollen wir in regelmäßigen Abständen Impulse setzen und über Best-Practice-Beispiele zum Thema wertschätzende Unternehmenskultur berichten. Und dabei wollen wir euch Infos und Impulse geben, aber vor allem auch Akteurinnen, Vordenkerinnen und Macherinnen zu Wort kommen lassen.
Und genau so einen Akteur, Vordenker und Macher haben wir heute zu Gast, wenn es um das Thema Wertschätzung im Klinikbetrieb geht.
Heute diskutieren wir, wie es gelingen kann, dass Führungskräfte in Kliniken, in unserem Fall ein leitender Chefarzt, trotz aller Herausforderungen eine wertschätzende Führungs- und Teamkultur etablieren können.
Guten Tag, Professor Dr. Marc Horlitz, Chefarzt der Kardiologie und Rhythmologie im Krankenhaus Köln-Porz. Schön, dass wir heute Sie in unserem Podcast begrüßen dürfen.
Selbstverständlich. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
Ja, Herr Dr. Horlitz, Klinikbetrieb und Wertschätzung, da liegen ja eigentlich so die steilen Thesen so auf der Hand. Ich fange jetzt mal mit einer an, vielleicht Herzlichkeit im Klinikalltag, in dem doch eigentlich wirtschaftliche Interessen, Ressourcenmangel oder Knappheit, extreme Arbeitsbelastung, alle diese Themen so eher vorherrschen. Eigentlich kann das doch gar nicht gelingen, das zusammenzubringen.
Doch, das gelingt schon sehr gut. Und ich glaube, gerade weil das Ganze so komplex ist, braucht man besonders viel Herzlichkeit. Also ich bin ja nicht irgendwo Chefarzt geworden, weil ich das vorher gelernt habe. Das ist ja unser Problem in der Medizin. Wir werden Assistenzärzte, dann werden wir Oberärzte und oder Oberärztinnen selbstverständlich. Und gerade wenn wir das alles erlebt haben, werden wir dann irgendwann den Entschluss treffen, Chefarzt oder Ärztin zu werden. Und es ist keiner da, der einem sagt, so wird es gemacht. Es gibt kein Buch, in dem ich lesen kann, so, das ist die Aufgabe des Chefarztes, sondern es wird ja vom Krankenhaus geguckt, wer hat sich besonders wissenschaftlich hervorgetan, wer ist klinisch besonders gut. Ja, dann muss es ja auch ein toller Chefarzt sein. Und das ist ja oft das Problem. Denn ich habe jetzt, bin ich seit 18 Jahren hier Chefarzt, die Erfahrung gemacht, dass man in so einen neuen Beruf hineinwächst. Chefarzt ist kein Oberarzt. Wenn ich als Chefarzt wie als Oberarzt agiere, bin ich ein schlechter Chefarzt. Bin ich als Oberarzt da und versuche irgendwie Chefarztsachen zu machen, obwohl ich noch kein Chefarzt bin, bin ich ein schlechter Oberarzt. Das heißt, man wächst in eine Rolle rein und meine Erfahrung ist, dass die Herzlichkeit eine der Grundvoraussetzungen sind, um gerade diese komplexen Dinge auch wirklich gut umzusetzen. Ich glaube, der Chef ist viel geringer im Grunde genommen, als er nach außen dargestellt wird. Der Chefarzt ist für andere da. Ich bin für mein Team da. Ich bin morgens der Erste, bin gerne abends der Letzte. Ich kümmere mich um die Mitmenschen als Menschen, nicht nur als Mitarbeiter. Und die müssen einfach spüren, ich habe Vertrauen, ich kann immer zu ihnen kommen und dann tun die auch alles. Also insofern sind wir wie eine Familie gewachsen, das geht. Und dann gelingt es auch, die komplexen Dinge auch wirklich dann umzusetzen. Wir haben ja viele Probleme, die anfangs als Problem angesehen wird. Das sind aber keine Probleme, es sind einfach nur Herausforderungen, die im Laufe des Lebens ja entstehen. Jedes Jahr gibt es neue Dinge, jetzt die Digitalisierung, die sind erstmal natürlich als Hürde und als Problem vielleicht dargestellt, aber in Wirklichkeit, wenn man dieses dann umsetzt, wird man sich dann verbessern. Also setzt man sich hin und je mehr man sich dann auch eben untereinander versteht und die Herzlichkeit hat, das miteinander macht, ist jeder bereit, auch intrinsisch mehr dafür zu tun, diese Hürde zu nehmen. Deswegen glaube ich, ist es genau die Grundvoraussetzung, um diese komplexen Dinge auch dann zu beherrschen und auch zu leiten, indem man eben herzlich ist, vertrauensvoll ist, Vorbild ist.
Herr Horlitz, Sie haben vorhin angesprochen, dass man in diese Rolle reinwächst, in diese sehr komplexe Rolle auch als Chefarzt. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Punkte nochmal herausgreifen, die in die Herausforderungen sind und sein könnten. Führung und Management, Budgetierung, natürlich Ressourcenmanagement. Sie müssen ja schauen, dass der Klinikbetrieb auch ökonomisch gut läuft. Natürlich das Personalmanagement, da sind Sie auch in der HR-Verantwortung letztendlich, die Entwicklung, Qualitäts- und Risikomanagement und auch die strategische Planung. Planung und Entwicklung der Klinik. Nee. Das sind jetzt nur einige Punkte. Wo sehen Sie denn für die heranwachsenden Chefärzte die größten Herausforderungen?
Eigentlich in allem, muss man sagen. Es sind ja alles ganz wichtige Punkte. Alles muss funktionieren. Und das macht ja auch, ist auch das Problem für junge Chefärzte, die eben sowas überhaupt nicht können. Also ich sage das mal einfach so. Ich habe ja jahrelang nur im Katheterlabor gestanden. Habe das alles toll gemacht und plötzlich musste ich das umsetzen, was Sie gerade gesagt haben. Aber deswegen wächst man rein, nur der Druck am Anfang in den ersten ein, zwei, drei Jahren ist schon enorm groß. Und man kommt da als junger Chefarzt dann ja auch in eine Situation, wo man sagt, naja, wenn es schief geht, werde ich da mal Chefarzt. Das geht ja nicht, das ist eine einmalige Chance. Und wenn man als Chefarzt nach zwei, drei Jahren scheitert, dann ist es schon schwierig, woanders irgendwie unterzukommen. Und dann zweifelt man und fragt sich, bin ich überhaupt auch geeigneter Chef? Also man hat eigentlich nur eine Chance. Und die muss man nutzen. Das wäre es, man arbeitet von morgens bis abends an all den vielen Dingen. Man macht selber sehr viel Erfahrung. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man als junger Chefarzt auch vor allen Dingen sehr bodenständig, freundlich und auch zugewandt den anderen auftritt und nicht nur so tut, auch wirklich so ist. Denn machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt Chefarzt bin und soll jetzt über irgendwelche Personaldinge entscheiden, weiß der Personaler, der schon seit 10, 20 Jahren da arbeitet, natürlich viel mehr als ich. Also muss ich auch als Chefarzt von ihm lernen. Und so in allen Bereichen natürlich eine Teamkompetenz erstellen, wo man zusammen in flacher Hierarchie das entsprechend entwickelt. Man muss anständig bleiben, man muss bodenständig sein und man muss immer, das ist immer ganz wichtig, Mensch sein, egal wie es ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es klingt immer so allgemein und viele sagen das auch gerne, aber ich meine, man muss es sein. Man muss es als Vorbild dann auch da sein und muss für andere da sein. Und auch wenn es mal nicht um medizinische Dinge geht, dann muss man dann eben auch zeigen. Und das heißt, viel Zeit von mir opfern für andere, das ist meine Einstellung als Chefarzt.
Neben den vielen Qualitäten, die Sie jetzt und der Haltung, der Grundhaltung, die man mitbringen muss, die Sie beschrieben haben, frage ich mich jetzt an der Stelle, hat das nicht auch etwas, diese Management-Qualitäten, die man ja Training on the Job im Grunde genommen erlernt, gehört das nicht auch ins Medizinstudium rein?
Alles sehr, sehr wichtig. Das Medizinische gekoppelt mit dem Ökonomischen. Also sowas müsste man an der Uni dann auch vermehrt lernen, auch wie man in Leitungspositionen auch dann entsprechend sich verhält. Denn auch Oberärzte sind die Leitungspersonen. In der Praxis bin ich eine Leitungsperson. Also wie verhalte ich mich da? Und dann wäre auch ganz wichtig, dass man jetzt vielleicht zukünftig KI, künstliche Intelligenz, sowas lernt, dass man das dann auch später anwenden kann. Und was mir auch sehr wichtig ist, die Psychologie. Also die ist auch, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen kurz gekommen, vielleicht in meinem Studium, vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen anders, aber das ist so, so wichtig. Und am Ende sind das die richtigen entscheidenden Kriterien, um dann den einen oder den anderen Weg zu gehen. Es kann ja auch sein, dass es nicht zum Übermaß vorhanden ist. Das ist ja auch nicht schlimm, aber dann geht man halt dann eben mehr in die Forschung, wo man nicht mit direktem Patientenkontakt zusammen ist. Also das alles wäre eine der Voraussetzungen für die zukünftige Ausbildung. Aber dann müssen wir auch schon bei der Auswahl der Medizinstudenten auch anfangen. Wenn ich überlege, dass man mittlerweile, ich glaube, 0,9 oder 1,0 haben muss, um sicher einen Studienplatz zu bekommen für Medizin, dann wissen wir, was das bedeutet. Also der 2,6 hat, 2,5 hat, ist möglicherweise viel, viel geeigneter als die 1,0er. Nichts gegen die 1,0er, aber das als Hauptkriterium zu führen, ist natürlich schwierig.
Kommen wir vielleicht nochmal mit einem allgemeineren Blick auf Klinikärzte. Die haben ja auch Herausforderungen, die vielleicht nicht immer mit einer Leitungsfunktion konkret zu tun haben, auch, aber eben nicht nur. Vielleicht haben die aber auch, die Klinikärzte, weniger Aktionsraum, weniger Spielraum, als man das in der Leitung hat, weil man eher mitbestimmen kann, weil man bestimmen kann. Was würden Sie sagen, was sind so typische Herausforderungen heutzutage von den normalen Klinikärzten, die man angehen sollte?
Die fangen ja alle als in Anführungsstrichen normale Klinikärzte an. Wenn ich überlege, mein erster Nachtdienst, da habe ich die Nacht vorher kaum geschlafen, weil ich wirklich schlichtweg Angst hatte, das zu überstehen. Ist natürlich alles Quatsch und die Gedanken im Kopf sind dann negativ. Aber natürlich, man hat keine Erfahrung und dann steht man plötzlich da, macht seinen ersten Nachtdienst. Natürlich gab es immer einen Kollegen noch im Hintergrund, der helfen konnte, aber deshalb, wir fangen alle klein an und ich glaube, in dem Bereich ist alles groß erstmal. Dann lernt man das, dann geht es auf die nächste Ebene, dann wird es immer größer. Das heißt, natürlich muss man erstmal das Rüstzeug richtig können und keiner verlangt, dass man sofort irgendwelche Leitungspositionen erwirbt. Das kann erst nach einigen Jahren passieren, wenn man spürt, dass man auch das gerne möchte und dafür bereit ist. Aber in jedem Bereich ist man auch irgendwie Leiter. Wenn ich als im ersten Jahr plötzlich einen Notfall habe, oben, muss ich entscheiden, wird er reanimiert, geht er auf die Intensivstation, mache ich diesmal jenes. Das heißt, auch das ist für mich ja schon Leitung, heißt Verantwortung. Und das muss man übernehmen und dann gibt es ja auch Situationen, wo man etwas nicht richtig hinkriegt, wo eine Komplikation entsteht. Vielleicht war ich gar nicht verantwortlich. Aber wie gehe ich damit um, wenn ich am nächsten Tag nach Hause fahre? Das war für mich damals auch ganz, ganz wichtig, wenn man den ersten Patienten sieht, der warum auch immer dann plötzlich verstorben ist. Und wie nahe geht das einem? Wie sehr kann man verstehen, dass ich alles getan habe und dass es trotzdem eben nicht möglich war, dieses Leben zu retten? Und wie kann ich damit umgehen? Und das sind so für einen selber auch ganz wichtige Momente, um zu sehen, ob das auch wirklich ein Bereich ist, den ich dann in der Klinik langfristig dann auch betreiben kann. Das sind Herausforderungen, Hürden, die sind auch im kleinen Bereich ganz, ganz groß. Also Leitung heißt Verantwortung und Verantwortung ist eigentlich vom ersten Tag für jeden Mitarbeiter, also jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter hier in einem Klinikum, wo es um Patienten und Menschen geht, ganz, ganz wichtig. Mhm. Deswegen ist für mich als Leitung auch wieder sehr wichtig, dass auch jemand, der gerade angefangen hat, sich immer wohlfühlt und nie Angst verspürt oder Druck verspürt. Es wird hier nicht geschrien oder sonstiges. Ich kenne das, das gibt es, wo das hat es auch bei mir gegeben. Aber das ist mein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Deswegen ist auch für mich meine Aufgabe, für die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ich ja einstelle, auch immer wie so in der Familie dann auch da zu sein. Ne?
Herr Hollitz, wenn man sich das Feedback Ihrer Patientinnen und auch Ihrer Mitarbeiterinnen mal anschaut im Internet, wird einem ganz warm ums Herz.
Oh.
Ich zitiere mal. Der beste Chef, wie man sich vorstellen kann.
Ja. Ein
tolles Team. Für mich war klar, dass ich ihm folge. Schwestern und Pfleger sehr freundlich und empathisch. Ich fühlte mich sofort aufgehoben. Hier wird der Mensch noch wie einer behandelt. Empathie, Freundlichkeit und Wertschätzung, einfach super. Der weite Weg lohnt sich, weil dort der beste Chef der Welt ist. Ein echter Menschenfänger, nochmal zur Abrundung. Und da könnte ich jetzt stundenlang so weitermachen. Das ist eine tolle warme Dusche. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis oder Hauptgeheimnis? Was steckt dahinter?
Also es ist für mich kein Geheimnis. Ja, ich bin so, wie ich bin. Aber ich bin dankbar, weil ich ja auch so die entsprechende, sag ich mal, Genetik habe. Ich habe die Erziehung gehabt, nicht nur meine Eltern, mein Umfeld. Ich bin immer sehr geerdet aufgewachsen. Ich bin einer, der aber auch mit den jungen Jahren immer mit dem Sport groß geworden ist. Und Sport heißt, im Team zusammenzuarbeiten. Wenn einer nicht so gut ist, muss ich ihm helfen, damit das Team besser ist. Das ist alles selbstverständlich. Das sind so Eigenschaften, die würde ich auch übertragen auf einen anderen Beruf, wenn ich nicht in der Medizin gewesen wäre, sondern wenn ich vielleicht irgendwie ein Unternehmen hätte in der Gastronomie oder sonst wo. Und das war ja auch für mich schwierig, als ich Chefarzt wurde. Ich bin das erste Mal verantwortlich gewesen für andere. Bis zum Chefarzt war ich immer für mich verantwortlich. War am Ende des Tages oder des Nachts oder wie auch immer ganz zufrieden mit mir, weil ich gesagt habe, ich gehe nach Hause, wenn alles auf dem Schreibtisch leer ist. Aber plötzlich bin ich verantwortlich für andere und musste dann lernen, mich auch auf andere Charaktere einzustellen. Weil wenn alle so wären wie ich, das geht ja gar nicht. Also musste ich dann auch viele Facetten kennenlernen und dann mich hineinversetzen und dann für sie so da sein. Und da war mir der Sport ganz wichtig, weil da viele, viele Charaktereigenschaften eben auch vorliegen. Und die zusammenzuführen, ganz ehrlich, authentisch, die in einem Team zusammenzuführen, dass man als Großes dann auch erfolgreich ist, das ist eigentlich dann wirklich das Allergrößte. Und so ist das einfach dann entstanden. Und es gibt bei mir kein Geheimnis. Es ist so, wie ich bin oder wie es dann geschrieben wird. Ich meine, es ist natürlich sicherlich auch einiges sehr übertrieben. Aber ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele tolle, tolle Chefs gibt, die ich auch selber erlebt habe. Aber letztlich, glaube ich, ist das Wichtigste immer tatsächlich Mensch zu sein. Und das nicht nur zu sagen, sondern auch zu leben. Aber man kann auch Mensch sein kaum lernen. Man ist es oder man ist es nicht. Ne?
Wenn wir das Menschsein mal ein bisschen in diesen Bereich Wertschätzung reinbringen, also Menschsein heißt auch wertschätzend sein, dann könnte man jetzt aber schon sagen, eigentlich wollen wir natürlich auch vermitteln, dass man Wertschätzung auch lernen kann, dass man irgendwie versuchen kann, wertschätzender zu sein. Was glauben Sie, wie machen Sie das denn in Ihrem Team? Weil Sie haben unterschiedlichste Personen dort. Wie vermitteln Sie dieses Thema Wertschätzung?
Vorbildsfunktion, das also, was ich gerne möchte, auch wirklich immer eins zu eins vorzuleben, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist das schon mal ganz wichtig, auch in kritischen Situationen immer ehrlich sein. Nicht irgendwie, wenn man den schnelleren Weg haben will, indem man mal sagt, ja, das machen wir schon, in Wirklichkeit mache ich das gar nicht. Das kriegt er ja mit. Und wenn ich einen Menschen einmal in meinem Leben enttäusche, habe ich ihn für immer verloren. Also darf ich im Grunde genommen, ich darf nie lügen. Das darf ich nicht. Also ich kann es machen, aber das wird nie gut gehen. Erstens ist das Leben mit mir selber nicht im Reinen. Punkt eins und Punkt zwei ist es so, dass der Mensch natürlich dann der Mitarbeiter enttäuscht ist und das spricht sich rum. Also es ist schon so, dass das dann ein hoher ethischer Anspruch sein muss. Mhm. Und das ist ein Vorleben im materiellen Sinne, in dem wir oft uns auch treffen, wo wir sagen, so, jetzt gehen wir mal schön und machen da eine Schlauchbootfahrt. Dann sind wir dann mit zwei Schlauchbooten von Rodenkirchen dann mit dem Schlauchboot zur Mülheimer Brücke gefahren. Und wie das eben so will, das mag sehr kitschig klingen, aber in dem Moment waren zwei Regenbogen über dem Krankenhaus Porz, an dem wir vorbeigefahren sind, zu sehen, dass ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Aber so ist das halt. Und das sind so die Dinge. Oder meine Mitarbeiter, wenn die Geburtstag haben, dann schreibe ich denen morgens eine WhatsApp, ich freue mich, ich erwarte gar keine Antwort. Aber dass die sehen, ich freue mich. Und dann sehe ich natürlich auch, wenn jemand im Urlaub ist, dann schreiben die und schicken mir ein Foto und ein Bild. Und dann denke ich, Mensch, also das ist doch für mich auch so großartig, ne? Dass die mich auch teilnehmen lassen. Wer macht das denn? Ein junger Assistenzarzt, der dann auch mich so auf dieser Ebene akzeptiert. Das war ja früher gar nicht denkbar, diese hierarchische Struktur, wo die Chefärzte da, wie Gott in Weiß, die es nie gegeben hat, da durch die entsprechende Station gegangen sind.
Und jetzt wissen wir alle, in den Kliniken haben wir natürlich eine besondere Herausforderung, was Pflegekräfte betrifft.
Ja.
So. Welchen Effekt könnte es haben, da auch als Führungskraft vorbildlich zu sein, es spricht sich rum. Und das hat einen positiven Effekt auch aufs Rekrutieren von Pflegekräften. Neben natürlich den Rahmenbedingungen, die schwierig sind, wie wir alle wissen, die aber auch nicht durch eine Klinik beeinflussbar sind, sondern durch die politischen Rahmenbedingungen.
Also ich mache keinen Unterschied zwischen den einzelnen Menschen. Das heißt also, ob da jetzt ein Arzt vor mir steht, eine Schwester oder der die Betten dann eben von A nach B schiebt, für mich gibt es da keinen Unterschied. Und deswegen ist es so, dass auch mit den Schwestern ich ein wunderbares Verhältnis habe, weil die werden genauso, weil die freuen sich natürlich auch. Für die ist es manchmal ein bisschen befremdlich, weil ich es gar nicht kenne aus ihrer Vergangenheit, dass ein Chefarzt stehen bleibt und kurz fragt, wie es geht. Aber ich frage nicht, um jetzt mich beliebt zu machen, damit die dann sagt, ja, der ist nett, komm da mal zu mir. Da steckt keine Strategie bei mir dahinter. Dass es dann passiert, dass die Leute woanders herkommen, weil sie es erfahren, ist wunderbar und das ist große Klasse. Aber es ist einfach so, dass das alles im Grunde genommen alles ein Team ist. Und wir haben ja den Angelo, der fährt die Betten immer rauf und runter, kommt aus Italien und der ist großer Juventus-Turin-Fan. Und dann war es für mich selbstverständlich, dass ich in meiner Kicker-App auch Juventus-Turin angeklickt habe und alle Ergebnisse von Juventus-Turin bekomme ich dann. Dann freue ich mich dann immer, wenn Juventus-Turin da gewonnen hat, dann schreibe ich mal eine WhatsApp oder am nächsten Tag spreche ich mit ihm. Und so ist es als kleines Beispiel. Und ich glaube, es macht so viel Spaß und das ist so unglaublich für beide Seiten und das ist nichts Gespieltes, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damit hat man natürlich auch alle Bereiche und auch in der Pflege ist es so, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich gehe nicht hin und werde selbst, wenn jemand was falsch macht, das kann ja passieren, auch Chefärzte machen übrigens öfter mal Fehler, dann gehe ich nicht hin und sage, was hast du da gemacht, sondern ist nicht schlimm, kein Problem, machen wir so und so und das nächste Mal wird schon besser. Und so ist ein angstfreier Zustand, obwohl natürlich die Leistung natürlich ganz, ganz wichtig ist. Also wir müssen schon die Leistung bringen, weil wir natürlich unter wirtschaftlichen Zwängen stehen, aber das ist eigentlich selbstverständlich.
Sie haben jetzt Authentizität im Mittelpunkt da gehabt, nichts vorspielen, auch so sein. Sie meinten auch vorhin, dass man vielleicht nicht unbedingt was Strategisches dahinter hat, sondern eher das Authentische. Müsste man aber nicht vielleicht, wenn wir den Pflegenotstand irgendwann mal irgendwie mal angehen wollten, auch ein bisschen strategischer an das Thema rangehen und vielleicht auch versuchen, wertschätzenden Umgang als Teil einer langfristigen Strategie platzieren?
Ja, also Strategie ist immer wichtig. Bei mir ist alles strategisch. Also jedes weitere Entwickeln eines Katheterlabors, weil ich muss ja der Verwaltung auch sagen, lass uns das machen, weil am Ende wirst du, liebe Verwaltung, auch Geld verdienen können, damit das Krankenhaus erhalten werden kann. Also ich kann niemals meine Eitelkeit in den Vordergrund stellen und sagen, ich möchte jetzt den Katheter haben, weil dann kann ich auf dem Kongress groß zeigen, was ich gemacht habe. Aber der ist so teuer, dass das Krankenhaus minus war. Das geht nicht. Menschlichkeit bei dem Miteinander, bei dem Team. Da gibt es keine Strategien. Das muss einfach wirklich so sein, wie es ist. Darauf muss sich der Mitarbeiter auch verlassen können. Und dann spürt er auch die Ruhe und das Gefühl, ich tue alles, weil ich will nirgendwo anders hin als hier bleiben.
Wie sehen Sie denn die Recruiting-Bemühungen vom Klinikum Porz, aber auch von anderen Kliniken, gerade wenn es darum geht, nicht nur junge Ärzte oder Ärztinnen anzusprechen oder auch erfahrene Fachärzte, Ärztinnen anzusprechen, sondern vielleicht auch das Pflegepersonal? Glauben Sie, dass es hier für verschiedene Zielgruppen Dinge gibt, die man nachmachen könnte, also die einfach gute Vorbilder sind in der Rekrutierung, mit denen man besonders gut die Zielgruppen ansprechen kann?
Also auch hier würde ich wieder sagen, Recruiting ja, wenn es nur rein strategisch ist, wird es nicht funktionieren. Das ist das Erste, aber ich finde, was wichtig ist, man muss in die Öffentlichkeit gehen. Das kann nicht jeder, aber es muss auch nicht jeder, aber man muss sich präsentieren. Und ich habe gelernt, dass früher so eine Herzzentrumszeitschrift, wie wir sie einmal im Jahr machen, wunderbar von den über 50-Jährigen angenommen werden. Die nehmen die mit nach Hause, zeigen die Bilder, guck mal, das ist ja da, der Chef oder was weiß ich, der Oberarzt, die Schwester. Und dann stehen da bestimmte Berichte drin. Und die jungen Leute würden so eine Heft nie in die Hand nehmen. Da muss man natürlich dann online gehen. Das heißt, da geht man dann auf Facebook für die Älteren, Instagram für die Jüngeren und dann zieht man Menschen an, die sich dort wohlfühlen. Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist nichts für mich, dann gehe ich woanders hin. Kann ja auch sein, weil wir sind ja natürlich als Krankenhaus sehr für Patienten da im Krankenhaus Porz am Rhein. Es gibt Universitäten natürlich, klar, die haben natürlich viel mit dem Fokus auf Wissenschaft. Die machen auch Wissenschaft, aber natürlich nicht mit dem Schwerpunkt und da ist das auch berechtigt, aber dann sind natürlich da andere Dinge natürlich von Priorität, die vielleicht bei uns nicht ganz so vorne stehen.
Unser Podcast heißt ja nicht ohne Grund Vitamin W. Vitamin W steht für Wertschätzung und ich will jetzt nicht, ich bin keine Medizinerin, aber ich könnte vielleicht so viel sagen, das Herz braucht, um gesund zu sein, Vitamine, Mineralstoffe und manch anderes. Wie viel Vitamin W braucht das Herz?
Also wenn Sie das mit der Wertschätzung meinen, ganz, ganz viel. Und ich glaube, am Ende ist es so wie überall 51% Psyche und 49% Körper. Ob das im Sport ist oder ob das im Unternehmen ist, W steht über dem Körper.
Super. Vielen, vielen Dank. Das war ein
Fantastisch.
tolles Gespräch, Herr Dr. Hollitz. Herzlichen
Gerne.
Dank.
Ja,
vielen
vielen
Dank.
Dank.
Ich danke Ihnen.
Doro, ich habe schon viele gute Ansätze gesehen, wie man das Thema Wertschätzung in der Art, wie Professor Dr. Horlitz das in seinem Team, seiner Klinik implementiert, wie man das auch in die restliche Arbeitswelt transportieren könnte.
Zunächst mal ja, Mensch zu sein, nahbar, echt und auf Augenhöhe zu sein mit seinen Mitarbeitenden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darauf zahlt dann auch der zweite Punkt ein, nämlich empathisch zu sein, was so viel bedeutet in dem Fall, wie wirklich dafür zu sorgen, dass es den Kollegen und Kolleginnen gut geht. Und ja, so ein dritter Punkt, und der ist ganz, ganz wichtig, auch für eine Führungskraft eben Vorbild zu sein, also vorbildlich zu sein für andere Führungskräfte. Und als vierten Punkt, offen zu sein. Und das Wissen mit Kolleginnen zu teilen, natürlich transparent zu sein, um voneinander zu lernen, um Neues entstehen zu lassen. Und als letzten Punkt vielleicht noch, ja, die Empathie und der wertschätzende Umgang, den man miteinander vielleicht schon im Studium oder in der Ausbildung vermittelt und erlernt.
Sehr gute Punkte, Doro. Außerdem hat uns Professor Horlitz auch noch von der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit erzählt. Und ich nehme hiervon mit, dass es wichtig ist, nicht in Silo-Denken zu verfallen, sondern das Interdisziplinäre, dieses Miteinander aktiv zu suchen. Auch dadurch entsteht Wertschätzung, Wertschätzung für andere Themen, andere Ideen und so kann dann auch Neues entstehen.
Ja, und besonders hervorheben möchte ich wirklich an der Stelle auch noch mal vorbildlich zu sein, Vorbild zu sein als Führungskraft, Wertschätzung vorzuleben
Und das hat quasi wirklich einen Abstrahleffekt, der eine enorme Wirkung zeigt. Also sich eben auch als Mitarbeitender bewusst auch Vorbilder zu suchen und dadurch natürlich dann auch wieder zu empfehlen, was ja auch wieder einen Effekt hat, natürlich in das, in nicht nur in die Kultur, sondern auch ins Recruiting. Dennis, lass uns doch vielleicht auch nochmal das Thema Pflege ansprechen, weil es ist ja ein ganz wichtiges und vor allen Dingen auch ein total brisantes Thema.
Genau, ich möchte das auch nochmal untermauern und auch Dr. Horlitz Einschätzung mit meiner Erfahrung im Employer Branding synchronisieren. Es entscheiden sich einfach viel zu wenige Menschen, in der Pflege in Kliniken zu arbeiten. Hier sind mal die Zahlen vom Statistischen Bundesamt von 2024. Der Bedarf an Pflegekräften steigt demnach bis zum Jahr 2049 im Vergleich zu 2019 voraussichtlich um ein Drittel. Und das ist dann ein Bedarf von über 2 Millionen Pflegekräfte, 2,15 Millionen. Und ein anderer Punkt noch, laut einer Pflegekräfte-Vorausberechnung liegt die erwartete Zahl an Pflegekräften in diesem Jahr 2049 so zwischen 280.000 und 690.000 unter dem erwarteten Bedarf. Also es gibt ein riesiges Gap an Stellen, die dann nicht besetzt sind.
Naja, und das führt natürlich dazu, also wenn man diese Zahlen, dramatischen Zahlen ja auch hört, dass man sich echt überlegen muss, wie man mehr Menschen für pflegende Arbeit überhaupt in Kliniken und besonders auch im Pflegebereich gewinnen kann. Und Dr. Horlitz hat ja schon ein paar ganz gute Ansätze geboten, die sicherlich greifen könnten, das Thema Authentizität, echt zu sein, empathisch zu sein, greifbar zu sein eben auch und Vorbild zu sein, vorbildlich eben auch Wertschätzung zu leben und in die Organisation hineinzubringen und natürlich auch in Zielgruppen zu denken. Also wen kann man wie gut dann tatsächlich auch sehr individuell ansprechen? Welche Ideen findest du davon am interessantesten und auch am relevantesten, Dennis?
Also wenn ich mir Authentizität als eine Idee oder das Vorbildsein als eine andere und dann auch noch das Zielgruppenthema so anschaue, dann glaube ich, alle drei sind gut umsetzbar. Es handelt sich ja hier auch eher um Einstellungssache, also irgendwie das richtige Mindset beim Recruiting. Mit authentischen Einblicken kann man überzeugen, dann sollten die handelnden AkteurInnen authentisch, aber eben auch herzlich und wertschätzend eben als Vorbilder gezeigt werden. Und dann schmeckt auch nicht jedem Menschen die gleiche Ansprache. Hier werden sich halt junge Leute bei der Azubi-Auswahl auf anderen Kanälen tummeln als erfahrenes Fachpersonal. Auch das hat Dr. Horlitz ja schon gesagt.
Gut, aber bevor wir jetzt vielleicht schon zu sehr in so ganz konkrete Maßnahmen auch und Ideen fürs Recruiting einsteigen, finde ich, sollte man wirklich nochmal betonen, dass es in erster Linie darum geht, die Rahmenbedingungen zu verändern. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Es geht im Endeffekt um eine positive Imagebildung. Also darum einfach dieses Jobprofil in wertschätzender Weise noch aufzuwerten und dadurch interessant zu machen. Und das muss in die politische und die gesellschaftliche Debatte. Also Rahmenbedingungen sind wirklich als allererstes anders und besser zu setzen. Eine Idee, die mir da auch noch zu einfällt, die sehr wirksam sein könnte, wäre, wenn man Quereinsteiger zum Beispiel qualifiziert, also Ausbildungsabbrecher beispielsweise auch, eben Jobwechsler, also denen eine zweite Chance gibt, um in einen neuen Job einzusteigen.
Ich glaube, hier auf eine zweite Chance zu setzen, könnte sehr viel bringen. Ich würde noch ein bisschen früher ansetzen, vielleicht wirklich bei jungen Leuten und der Ausbildung in der Pflege. Ich glaube, viele junge Leute haben gar keine oder auch falsche Vorstellungen vom Pflegeberuf. Eine frühzeitige Berufsorientierung in Schulen könnte jungen Menschen helfen, die Vielfalt auch der Pflegeberufe mal kennenzulernen und vielleicht auch durch Ausprobieren dort ihre Leidenschaft und Fähigkeiten in dem Bereich überhaupt erst zu entdecken. Ich glaube, hier sollte man noch viel mehr machen, zum Beispiel ja auch auf Ausbildungsmessen oder bei Tagen der offenen Tür ganz besonders praxisnah für die Berufe werben.
Ja, das ist eine super Idee und enorm wichtig, denn das hätte dann auch wieder einen positiven Abstrahleffekt für eine positive Imagebildung. Und da schließt sich der Kreis wieder. So, jetzt kommen wir langsam schon wieder auf die Zielgerade unserer Podcast-Folge. Und wie immer haben wir auch da einen Wertschätzungshack in petto. Bei mir ist es so, ich bin immer wieder beeindruckt von der Kraft der Dankbarkeit. Das ist ein Riesenausdruck von Wertschätzung und hat eine enorme Wirkung. Und mein Hack ist wie folgt, also die Wertschätzungs-Danke-Box. Das ist eine ganz einfache Idee, die man in jeder Organisation super umsetzen kann. Das funktioniert so, an einem für alle Mitarbeitenden zentralen Ort wird eine Box installiert und da kann man sozusagen seine tägliche Dankesmessage mit einbringen, reinwerfen, reingeben und auf den Zettel schreiben und vielleicht einmal pro Woche oder alle zwei Wochen wird die Box geleert und zwar dann wirklich transparent und öffentlich gemacht. Bei einem Townhall-Meeting beispielsweise werden genau diese Messages geteilt, die Dankesbotschaften und das entfaltet natürlich eine enorme Wirkung, wenn man es dann eben nochmal in die Gemeinschaft bringt.
Das ist eine wirklich schöne Idee. Ich danke dir fürs Teilen, Doro. Wenn ich mir meinen vollgepackten Terminkalender so anschaue, dann habe ich hier eigentlich auch direkt einen Wertschätzungshack in petto, den ich mir auch mehr zu Herzen nehmen könnte. Mehr freie Zeit im Kalender haben, um ganz konkret anderen Menschen um mich herum Aufmerksamkeit zu schenken. Also mehr Wertschätzung durch mehr Aufmerksamkeit, dass ich quasi auf die Bedürfnisse und die Wünsche der Menschen um mich herum noch stärker achte. Denn das zeigt ja auch, dass man sich um das Wohlbefinden der anderen, um die KollegInnen oder die Mitarbeitenden kümmert.
Das ist eine super Idee, Dennis. Sie nehme ich mir sehr zu Herzen, sehr wertschätzend und sehr schön. Ja, und in den kommenden Folgen werden wir uns weiter so tief mit verschiedenen Aspekten auch von Wertschätzung in Unternehmen, Organisationen und sehr spannenden Kontexten beschäftigen. Und dann auch weiterhin mit Interviewgästinnen. Und es hat uns heute schon riesen Spaß wieder gemacht und war sehr ertragreich. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und an alle Zuhörerinnen da draußen. Bis bald. Bleibt wertgeschätzt.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei Vitamin W.